Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, unser Predigttext heute Morgen sind einige Verse aus dem 6. Kapitel des ersten Briefs des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Das sind die Verse 9 bis 14 und 19 bis 20. Ich lese sie jetzt mal einfach vor. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise, aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Liebe Schwestern und Brüder, ich gebe zu, ich habe den Beginn dieses Predigttextes jetzt etwas dramatischer dargelegt, als ich es sonst tue. Ihr habt es gemerkt, ich muss sogar husten dabei. Weil mich erinnert es so an ein etwas lockeres Wort, das, glaube ich, ursprünglich mal in einem Italo-Western geprägt wurde, wo Terence Hill einen ihm gegenüberstehenden Menschen, unfreundlichen Menschen mit der gleichen Frisur wie ich, sagt: Locke, soll ich dir einen Satz heiße Ohren verpassen? Und so war mein Gefühl und ist mein Gefühl zu Beginn dieses Predigttextes. So, Locke, wer auch immer das damals beim Paulus war und wer mag, kann sich den Schuh auch heute anziehen, jetzt verpasse ich dir mal einen ordentlichen Satz heiße Ohren. Und dann geht es ja wirklich ans Eingemachte. All das, was Gott für Menschen bereithält, Freunde, das ist stark begrenzt auf eine Zielgruppe. Und dazu gehören eben nicht diejenigen, die er dann aufzählt. Und was er da aufzählt, das hört sich ja an wie ein grober Überblick über das Strafgesetzbuch. Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Habgierige, Trunkenbolde, Lästerer, Räuber. Fällt euch sonst noch was ein? Wen könnte man sonst noch drunter subsumieren? Man geht ja jetzt so im Gedanken durch. Wo trifft's mich? Wo trifft's wen? Wer könnte gemeint sein? Ach ja, mir ist aufgefallen, das wichtigste Kapitalverbrechen hat Paulus vergessen aufzuzählen. Die Mörder hat er vergessen. Aber dieser ganze Katalog ist wie der Beginn einer gewaltigen Strafpredigt. Und bei manch einem, so kann ich mir vorstellen, ist die Versuchung sehr groß, sich auf eine Kanzel zu stellen und mal so richtig das Rüsseltier rauszulassen. Und deutlich zu sagen, was geht, was nicht geht, was man darf, was man nicht darf. Und bei einigen dieser Begriffen hat man ja auch seine Assoziationen. Und aus vielleicht nicht ganz unaktuellem Anlass wird an mancher Stelle da auch ganz heftig zugeschlagen. Wenn man diesen ersten Teil nur nimmt, diese Aufzählung von Ungesetzlichkeiten, von Unmöglichkeiten, ist die Gefahr groß, dass das, was Paulus eigentlich sagen will, völlig im Hintergrund verschwindet. Paulus stellt sich nicht hin wie der oberste Richter der Welt, der die Menschen in Kategorien einsortiert und sagt, gut, böse, 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 sondern er zählt ein Stück der Wirklichkeit auf. Und das war damals Wirklichkeit und das ist auch heute noch Wirklichkeit, was da alles aufgezählt wird. Und er macht deutlich, dass das Ziel allen Lebens gehemmt wird oder gar verhindert wird durch bestimmte Verhaltensweisen, die Menschen an den Tag legen können. Aber man muss aber dann weiterlesen, weitersehen, nicht nur das, was auf der Anklagebank aufgeschrieben ist, sondern das Stück Selbsterkenntnis und die Folgen derselben. Paulus sagt, aus diesem ganzen Katalog sind etliche von euch Treffer. Ihr wart das gewesen. Und solche, sagt er wörtlich, sind einige von euch gewesen. Und dann beginnt eigentlich das ersehnte Aber, das den Perspektivwechsel einläutet. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Dieses Aber ist lebensnotwendig. Das kennen wir auch. Wenn zwei Menschen miteinander diskutieren und nicht einer Meinung sind, kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo ein Aber angesetzt wird und angesagt ist und nötig ist. Dieses Aber sagt jetzt, betracht's mal nicht nur aus deinen Augen und vielleicht aus deinem Tunnelblick, sondern weite mal den Blick und dein Interesse, hör zu, es gibt auch was anderes als das, was du gerade für richtig hältst. Oder aber in diesem Fall, aber es gibt auch etwas, was aus dem Verderben herausführt. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Egal, was ihr wart, egal, wie ihr euer Leben verkorkst habt, nichts ist so schlimm, dass es nicht durch Christi Blut abgewaschen werden könnte. Eigentlich ein ziemlich schwieriges Bild. Mit Blut waschen. Aber es ist tatsächlich so. Hätte Jesus Christus nicht sein Blut vergossen, dann würden wir ja all das, was in unserem Lasterkatalog steht, und wenn es gar nicht so schlimme Dinge sind, wie Paulus sie da aufführt, ständig auf unserer Seele lasten. Wir würden es ständig miteinander rumtragen. Es hat seinen tieferen Sinn, dass wir uns daran zu Beginn jedes Gottesdienstes erinnern, im Sündenbekenntnis und im Gnadenzuspruch. Das können wir nicht selber, das können wir uns nicht gegenseitig geben, sondern das ist allein Gott, der das kann. Die Vergebung all dessen, was Vergangenheit ist, ist Wirklichkeit. Dann könnte man jetzt sagen, ist ja super. Ich kann machen, was ich will. Am Ende wird alles gut. Der liebe Gott ist dazu da, um eine ordentliche Portion weiser Salbe über alles zu schmieren, was an Wunden, Verletzungen da ist, die man sich zugefügt hat. Aber auch da fängt Paulus wieder mit einem Perspektivwechsel an. Ganz am Anfang, da wart ihr Übelwichte, weil ihr es nicht anders wusstet. So ist sein Gedankenbild. Ihr habt die Erkenntnis geschenkt bekommen, das Leben, das gelingen soll, muss anders ausschauen. Und es gibt einen, der euch dabei hilft, dass euer Leben anders ausschaut als bisher. Und das ist kein Leistungssport, sondern das ist ein Geschenk, das Gott euch gibt. Wenn man das konsequent weiterdenkt, eben kennt, könnte man auf die Idee kommen, kann ja machen, was ich will. Der liebe Gott liebt mich ja trotzdem. Alles ist mir erlaubt, schreibt Paulus. Jawohl, es ist richtig. Das kann jeder von uns machen. Alles ist vor Gott zunächst mal erlaubt. Er hindert uns nicht dran, zu tun, was wir wollen. Dafür hat er uns einen freien Willen geschenkt. Aber, jetzt kommt wieder das Aber nicht alles dient zum Guten. Das gibt Paulus den Adressaten seines Briefs mit. Alles ist erlaubt, Gott hindert euch nicht. Ihr habt die Freiheit zu tun und zu lassen, was ihr wollt, aber prüft. Prüft, was zum Guten dient und was ins Verderben führt. Da gibt er die Hausaufgabe mit. Bevor du was sagst oder tust, denk mal drüber nach, was du anrichtest. Ist übrigens die Grundlage allen menschlichen Zusammenlebens. Ist die Grundregel. Auf dieser Grundregel sind alle Gesetze und Gebote aufgebaut, die die Menschheit zum Zusammenleben entwickelt hat. Die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo sie das Wohl des Nächsten gefährdet. Vor vielen, vielen Jahren hat mal jemand das ganz einfach erklärt. Du kannst, na gut, wir sind jetzt fast alle aus dem Alter raus, wo wir in die Disco gehen. Naja, fast alle. Ja, du kannst dich auf der Tanzfläche hinstellen, ein verständnisinniger Blick, du kannst dich auf der Tanzstelle hinstellen, kannst die Arme ausbreiten und es rotieren anfangen zu den Melodien und Rhythmen, die da angeboten werden. Das kannst du machen, diese Freiheit hast du. Aber wenn jemand so nah an dir dran steht, dass du ihn abwatscht damit, hast du deine Freiheit falsch verstanden. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Das ist der eine Punkt, den Paulus mitgibt. Und der andere, alles ist mir erlaubt, jawohl, aber nichts soll Macht haben über mich. Auch da wieder sein Brocken zum Nachdenken. Wir Menschen leben oftmals von unseren Hoffnungen und Sehnsüchten, Vorfreude, Hobbys, Leidenschaften. Drüber nachdenken und prüfen, hat es Macht über mich oder ist es ein gutes Bausteinchen im Gebälk, im Gemäuer meines Lebens? Wird etwas zum Suchtverhalten? Hat es Herrschaft über mich? Oder bin ich noch Herr oder Herrin über mein Leben? Auch da wieder eine deutliche Grenze und die Aufforderung, das eigene Leben immer wieder ordentlich und gründlich in den Blick zu nehmen. Nicht nur mit dem römischen cui bono, wem nützt's, zu denken, sondern gereicht's zum Segen für mich, aber auch für die Menschen, die um mich sind. Wenn man das konsequent machen würde, würde so manches an Konflikten in einem menschlichen Leben gar nicht erst entstehen. Paulus gibt also seiner Gemeinde eine Anregung, die heißt, betrachtet mal dieses wunderbare Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Er will, dass euer Leben gelingt. Er will, dass euer Leben vollendet wird. Und er hat ein gerüttelt Maß dazu beigetragen. Er hat seinen Sohn in diese Welt geschickt, ihn geopfert für all das, was wir auf dem Kerbholz haben. Aber er macht es gar nicht moralisch, dass man sagt, ach, bist du aber undankbar, wenn du dich da nicht dran hältst. Sondern er stellt es auch immer wieder in Aussicht, wie alles gelingen kann. Und dass das, was Jesus für uns Menschen getan hat, zwar unendlich groß ist, aber trotzdem ein Geschenk für uns ist. Und Geschenke gibt man freiwillig, meistens zumindest. Und er hat ein deutliches Zeichen geschickt, so sagt Paulus. Gott hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Der Hinweis, schaut doch über die Grenzen des ganz normal Alltäglichen hinweg. Man ersäuft doch manchmal drin. Was kochen wir morgen? Was schauen wir heute Abend fern? Was müssen wir da noch machen? Ist der Rasen jetzt schon wieder zu mähen? Müssen die Blumen geschnitten werden? Das sind nur lauter Alltäglichkeiten, die uns saisonbedingt an manchen Ecken richtig beherrschen. Und Paulus sagt, stopp, die gibt's, völlig klar. Müsst ihr euch darauf einlassen. Aber schaut immer wieder mal über den Rand der Alltäglichkeit hinaus und entdeckt das Großartige, was Gott für uns Menschen getan hat. Christus ist euch vorweggegangen durch den Tod ins Leben. Und aus dieser Perspektive betrachtet doch mal die Alltäglichkeiten. Wie wichtig ist dann Straßenkehren? Zum Beispiel. Bis jetzt allerdings ist in unserem Text ein bisschen die Gefahr der Weltflucht. Haben im frühen Christentum ja viele gemacht, sind als Eremiten irgendwo ins Gebirge gezogen und haben ein kontemplatives Leben geführt, wollten mit der Welt nichts mehr zu tun haben. Der Leib, nur eine Hülle, notwendig, damit die Seele einen Platz hat, aber es geht ausschließlich um die Seele. Den Leib kann man vernachlässigen, der wird kasteit. Das ist wurscht. Und da sagt Paulus ganz eindeutig, nee, Freunde, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und weil euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, sorgt auch dafür, dass euer Leib nicht nur irdische Hülle ist, sondern dass ihr ihn auch pflegt, dass es ihm gut geht, solange Gott es zulässt im Rahmen der Zeit, die er einem jeden von uns zumisst. Bleibt in der Welt, gestaltet die Welt, gestaltet euer Leben, aber schaut trotzdem immer wieder mal über den Zaun. Der Garten des Nachbarn ist ja manchmal interessanter als der eigene. Also immer wieder mal über den Zaun schauen. Über den Zaun der Alltäglichkeiten hinein in den Garten der Ewigkeit. Und warum das Ganze? Da legt Paulus uns Menschen, seinen damals und uns heutigen, nochmal ein kleines Gewicht aufs Denken drauf. Wer sind wir? Was sind wir? Wir sind nicht nur Herren über unser Leben und unseren Leib, wir sind auch teuer erkauft. Für uns heute ein bisschen eine schwierige Formulierung, nachdem die Sklaverei ja schon lange abgeschafft ist. Früher hieß es in Deutschland Leibeigenschaft. Früher war es möglich, dass man sich einen Menschen kaufen konnte. Stimmt nicht, es ist nicht nur früher gewesen. Heute nennt man das Korruption, wenn man einen kauft. Und nicht mehr Leibeigenschaft. Aber ihr gehört euch nicht nur selbst, sondern ihr seid teuer erkauft durch den Herrn des Himmels und der Erde. Der hat einen hohen Preis bezahlt. Und das will wertgeschätzt werden, auch in unseren Gedanken und in unserem Leben. Und darum Paulus hat es mit dem "ihr seid teuer erkauft" ja öfters verwendet. Ne? Werdet nicht der Menschen Knechte, ist das bekanntere Wort. Aber hier sagt er, preist Gott mit eurem Leib. Was nichts anderes heißt, tappt nicht in die Fallen des Strafgesetzbuchs, die er am Anfang unseres Predigttextes aufgeführt hat. Der Preis, der ist bezahlt und die Wertschätzung heißt, nicht zukünftig in die Fettnäpfchen hineinzutappen und es heißt, der Preis ist bezahlt und ein Dankeschön mit Worten, mit Gedanken und mit dem, wie wir unser Leben gestalten, das hat unser Herrgott schon verdient. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.